In der Sprache der Maasai ist ihr Name Siringet, endlose Ebene. Weit geht der Blick über das schier endlose Grasland, eine Landschaft von atemberaubender Schönheit, die Bühne für die letzte große Tierwanderung der Erde.
Die Serengeti ist mit Sicherheit was ganz Besonderes und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, weil ich sehr viel in Afrika rumgereist bin und einfach immer wieder hierher zurückkomme und immer wieder sagen muss, dass etwas Besseres gibt es einfach nicht.
Markus Borner von der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. Die Afrika-Zentrale der Gesellschaft liegt mitten in der Serengeti, in Cerro Negro. Es ist Mittag und im Garten hinter der Station hat es sich eine Warzenschweinfamilie bequem gemacht. Die beiden Alten säugen ihre Jungen. Ein paradiesischer Anblick. Doch auch ihre Zukunft ist ungewiss. Klimawandel, Bewässerungsprojekte und Überbevölkerung könnten die Serengeti zerstören. Vor 50 Jahren haben Bernhard Jimek und sein Sohn Michael die Savanne gerettet, als sie diese Landschaft mit ihrem Film »Serengeti darf nicht sterben« weltberühmt machten. Und Bernhard Jimek dachte weiter.
Diese Nationalparks werden die Quelle großer Einnahmen werden durch Tourismus. Ich habe das gerade dem Dr. Nyerere, dem Ministerpräsidenten von Tanganyika, klargemacht, wie sich die Psyche der Bevölkerungsmassen in Europa und in Amerika verwandelt hat. Wir sind, glaube ich, jetzt zu 80% in der Großstadt, völlig getrennt von Tieren und das gilt für Amerika überall. Etwas, was es eben in der Menschheitsgeschichte noch nicht gab. Und dazu gehört nun keine Prophezeiung zu sagen, dass bei der jährlichen Zunahme des Tourismus, jährlich um 10% Zunahme augenblicklich, sehr bald entdeckt werden wird Afrika.
Die Strategie ging auf. Der Tourismus bringt Tansania so viel Geld, dass die Regierung großen Wert auf den Schutz der Tiere legt. Und so ziehen auf ihrer Suche nach Wasser und Gras 1,2 Millionen Weißschwanzgnus mit Hunderttausenden von Zebras durch das weite Land. Im November, wenn die Regenzeit beginnt, grasen die Herden in den Ebenen, wo innerhalb von 3 Wochen eine 500.000 Jungtiere zur Welt kommen. Zu viele, als dass die 3000 Löwen und 7000 Hyänen sie alle fressen könnten, erzählt Markus Borner, der in der Nachfolge von Bernhard Jimek das Afrika-Programm der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt koordiniert.
Wenn die Jungtiere etwa 3 Monate alt sind, dann hört der Regen auf in der Ebene draußen, das Wasser wird salzig und dann ziehen die Gnus gegen Westen dem Regen nach. Und wenn auch dann die Regen aufhören im Westen vom Park, dann drehen sie um und gehen ganz in den Norden über die Grenze nach Kenia rein und halten sich dann in der Trockenzeit um den Mara-Fluss im Grenzgebiet zwischen Kenia und Tansania auf.
Auf ihrer Wanderung begegnen die Herden Hunderttausenden von Antilopen und Gazellen, Tausenden von Giraffen und etwa 120.000 Touristen. Die Betten in der Serengeti sind ständig ausgebucht. Das Geschäft floriert. Obwohl sich die Trockenzeit im September ihrem Höhepunkt nähert, ist das Gras nicht gelb und knisternd trocken, wie es sein sollte, sondern ungewöhnlich grün. In den vergangenen Wochen hat es heftig geregnet. Die Büffel finden mehr Futter als gewöhnlich zu dieser Jahreszeit. Aber der Regen zur Unzeit ist kein gutes Zeichen. Zuletzt 2006 fiel der übliche Regen im November aus. Viele Pflanzenfresser sind damals verdurstet. Nur für die Löwen und Hyänen war der Tisch dank der geschwächten Pflanzenfresser festlich gedeckt.
Yeah, what happens now is that seasons are not coming regularly.
Schon heute sind die Jahreszeiten nicht mehr so zuverlässig wie früher. In der Regenzeit regnet es weniger, aber dafür fällt Niederschlag in der Trockenzeit. Wenn wir dem Klimawandel nicht entgegensteuern, glauben wir, dass es hier bald sehr große Veränderungen geben wird.
Yannick Ndoinyo entwickelt für die Zoologische Gesellschaft Frankfurt mit den Gemeinden im Umkreis der Serengeti Konzepte für den Naturschutz.
Jeder spürt, dass das Klima heißer und trockener ist als früher. Als 2006 der Regen ausblieb, gab es eine Hungersnot und die Regierung musste Nahrungsmittel kaufen. Wenn es dann regnet, dann so heftig, dass die Ernten vernichtet werden und es Überschwemmungen gibt.
Da es in der Serengeti nur einen einzigen Fluss gibt, der ganzjährig Wasser führt, können lange Dürren fatale Folgen haben, fürchtet James Wakibara, der Chefökologe der Serengeti bei der tansanischen Nationalparkbehörde TANAPA.
At times when there is dry, very dry conditions, things like permanent rivers like Mara River.
In den Trockenzeiten ist der Mara-Fluss als einzige Wasserquelle immens wichtig. Von diesem Fluss hängen die Tiere ab, allen voran die Gnus. Und damit das ganze Ökosystem.
Wenn die Dürre auf dem Höhepunkt ist, schafft der Mara das Wasser der letzten Regenfälle aus seinem Quellgebiet in den kenianischen Mau-Bergen heran. Es fließt vorbei an der Serengeti und an den 3 Millionen Menschen, die an seinem Lauf leben. Der Regenwald der Mau-Berge speichert das Wasser. Aber wie lange noch?
In den letzten 20, 30 Jahren sind diese Mau-Bergwälder sehr empfindlich abgeschlagen worden, fast um die Hälfte reduziert. Deswegen kommt weniger Wasser daraus, wird auch weniger gut zurückgehalten.
Der Wald weckt die Begehrlichkeiten der bitterarmen Bevölkerung. Aber durch die Abholzungen führt der Mara bereits spürbar weniger Wasser. Nach Protesten von Umweltorganisationen will die Regierung Kenias den Schaden begrenzen. Und nach Angaben von Amnesty International wurden tausende Familien zwangsumgesiedelt. Weil es kein Ersatzland gab, kehrten die Heimatlosen jedoch zurück. Ihre Häuser waren zerstört, nichts gewonnen. Die Wasserkrise hat zudem noch eine zweite Ursache.
Bevor es in den Park reinkommt, wird das Wasser gebraucht, um Landwirtschaft zu betreiben. Es hat im Norden von Mara sehr große Weizenfarmen, die teilweise dann auch künstlich bewässert werden. Das heißt, da wird nochmal Wasser weggenommen.
Die düstere Prognose, gehen Rodung und Weizenanbau weiter wie bisher, führt der Mara bald zu wenig Wasser. Wenn dann durch den Klimawandel schwere Dürren wie in den frühen 50er und 70er Jahren häufiger werden, wird der schwindsüchtig gemachte Mara gar nicht mehr fließen.
Wir haben mal versucht, auch eine Studie zu machen, was denn passieren würde, wenn der Mara-Fluss wirklich mal austrocknet. Und nach diesem Computermodell, wenn der Mara-Fluss austrocknet, zweimal für mehr als 3 Wochen, kommen wahrscheinlich 90% von unseren Gnus um.
Nicht Löwen oder Hyänen beschränken die Gnu-Herden, sondern das Angebot an Wasser und Gras im Mara-Gebiet während der Trockenzeit.
Wenn die Population von den Gnus unter 200.000 fallen würde, dann fallen die in ein Räuberloch rein. Das heißt, wir haben inzwischen so viele Löwen und Hyänen, dass die Gnus gar nicht mehr ansteigen können, die Population. Die würde dann durch die Räuber auf diesem Niveau unten gehalten. Wir würden nie mehr die Migration sehen, wie wir sie heute noch sehen können.
Im Grenzgebiet nach Kenia begegnen wir den Gnus. Es sind Zehntausende, die über die grünen Hügel ziehen. Zebras wiehern dazwischen. Hinter den Büschen müssen Löwen ein Zebra gerissen haben. Die Geier rangeln noch um einen Fetzen Fleisch. Sie flattern auf, während andere in einer Schirmakazie warten, dass ein Platz am Kadaver frei wird.
Die Gnus sind allein durch ihre schiere Zahl eine Triebfeder der Serengeti. Von ihnen hängt die ganze Nahrungspyramide ab.
Nicht nur wegen der Raubtiere, erklärt James Wakibara. Der Dung der Gnus könnte Tag für Tag einen 200 Meter langen Güterzug füllen. Ohne diesen Dung wäre die Serengeti kaum fruchtbar. Ihr Boden besteht aus Vulkanasche, aus der der Regen im Lauf der Zeit Mineralien ausgewaschen hat, die direkt unter der Oberfläche eine für Pflanzenwurzeln undurchdringliche Schicht bilden. Hier wächst nur Gras und auch das nur dank der Gnus.
Die Gnus beeinflussen alles. Von der Vegetation zu den anderen Tieren, zu den Räubern natürlich. Und die Gnu-Migration, die beeinflusst auch, wie die Leute hier leben. Also Gnus ändern alles. Wenn die Gnu nicht mehr da sind, ist das ganz ein anderer Platz.
Derzeit steigen die Bestände von Antilopen, Gazellen, Giraffen, Büffeln, Elefanten, Löwen oder Leoparden. Bei Gnus und Zebras ist die Population bereits an der Obergrenze dessen, was der Mara an Nahrung für sie hergibt. Aber um zu überleben, müssen die Herden ziehen. Ihre Wanderungen führen sie weit über die Parkgrenzen hinaus. auf das Land der Bauern und Hirten. Denn die Grenze des Nationalparks wurde am grünen Tisch gezogen, ohne Rücksicht auf die Wanderwege. 1951 war das Land noch dünn besiedelt. Heute ist die Serengeti eine Insel der Wildnis in einem Meer von Menschen.
We have some farmers around and the pastoralists.
Wir haben es mit Bauern zu tun und mit Hirten. Wenn wir den Naturschutz stärken, gibt es automatisch mehr Elefanten und Wildhunde. Und das schmälert die Erträge der Leute. Die Wildhunde greifen das Vieh an. Auch Elefanten und Paviane räubern die Felder. Es ist eine Herausforderung, diejenigen vom Naturschutz zu überzeugen, die später vor allem die Nachteile erleben. Wirklich eine Herausforderung.
Production systems was really a challenge.
Erklärt Godlisten Matilia, während eine Familie von Zebra-Mangusten um seine Füße turnt. Er ist in Cerronera für das Ökosystem-Management-Projekt der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt verantwortlich. Die Fronten können verhärtet sein. Wenn ein Löwe eine Kuh reißt oder ein Elefant ein Feld plündert, gibt es keine Ausgleichszahlungen. Im Osten der Serengeti lebt das Hirtenvolk der Maasai, die 1959 aus dem Nationalpark in das Ngorongoro-Naturschutzgebiet umgesiedelt wurden. Damals lebten dort 10.000 Maasai, heute sind es mehr als 50.000. Damals besaß jeder 26 Rinder, Ziegen und Schafe, heute sind es nur noch 5. Das karge Land gibt nicht mehr her. Wenn ihr Vieh zur Trockenzeit klapperdürr wird, weil der Regen ausbleibt, sehnen sich die Maasai zurück in ihre Siringet.
Die Wanderung der Wildtiere führt über Maasailand. Die Gnus und Zebras grasen dort, trinken Wasser und wir stören sie nicht. Die Maasais sagen, wenn wir das den Wildtieren erlauben, warum dürfen wir in der Trockenzeit nicht mit unseren Tieren in den Park? Warum dürfen wir es nicht genauso machen?
Vor allem die Jungen fühlen sich betrogen, erklärt der Maasai Joe Ole Kubai, der als Projektleiter Afrika bei der Frankfurter Zoologischen Gesellschaft arbeitet. Viele Versprechungen wurden nicht gehalten, ihre Herden ernähren die Familien nicht mehr und Ackerbau dürfen sie nur für den Eigenbedarf betreiben, während die Baumwollfarmen der Bauern näher und näher rücken.
Wenn es uns nicht gelingt, die Gemeinden im Wanderungsgebiet in den Naturschutz mit einzubeziehen, könnte das Ökosystem zerstört werden, weil wir die Korridore außerhalb des Nationalparks verlieren. Am Ende werden wir mit leeren Händen dastehen.
Man will die Menschen in das Management des Ökosystems mit einbeziehen. Die Idee? Wenn sich die Bauern auf Ökotourismus verlegen, bringen ihnen die Wildtiere Geld. Es geht um Wildlife Management Areas, um Naturschutzgebiete unter Gemeindeverwaltung. Die Dörfer können nach langwierigen Prüfverfahren auf ihrem Gebiet Lodges von Investoren errichten lassen und dafür, dass sie die Tiere schützen, mit ihnen Geld verdienen. Ein Konzept, das hoffen lässt. Die Serengeti wird nur mit uns Menschen überleben, glaubt Joe Ole Kuwai.
If we neglect, we forget these people, we don't involve them.
Wenn wir sie nicht einbeziehen, wenn wir sie vergessen, ist das unser Untergang. Jimek hatte die Vision, dass die Serengeti nicht sterben solle. Aber wenn wir unvorsichtig sind, dann wird sie sterben.
Die Chance der Serengeti ist die Sehnsucht, die ihre Wildheit in uns weckt.
Also ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, wie das weitergeht. Heute hat die Serengeti einen so irrsinnigen materiellen Wert, dass das auch eine gewisse Garantie ist, dass man der Serengeti Sorge hält in der Zukunft. Ich glaube auch, dass in 50 Jahren sie noch Büffel da vor dem Haus sehen können.